Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das ist schon krass, wenn einem das alles vor den Kopf geknallt wird, nur weil man sich für einen bestimmten Beruf entschieden hat.
Warum bist du Soldatin? Das bringt doch nichts. Ihr seid alles Mörder, Faschisten. Ja, wir leben seit über 70 Jahren im Frieden, aber es braucht auch eine Armee, damit wir auch in Frieden leben können.
Das ist Nariman Hamouti, Offizierin bei der Bundeswehr, und sie war heute auch dabei beim öffentlichen Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten in Berlin vom Reichstag. Die Truppe soll wieder sichtbarer werden, das ist der Wunsch unserer Verteidigungsministerin. Und das findet Nariman Hamouti gut. Außerdem wünscht sie sich mehr Anerkennung für Soldatinnen und Soldaten. Und warum ihr das so wichtig ist, das erklärt sie euch im frischen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 12. November. Außerdem kümmern wir uns um Fußballtrikots. Die Nationalelf hat ja ein neues Design bei ihren Trikots. Ob das jetzt schön ist oder nicht, das dürft ihr gerne selbst entscheiden. Wir wollen wissen, hat dieses neue Trikot das Zeug zur Legende?
Ich glaube nicht, dass es ein Trikot gibt, das zur Legende wird, sondern es wird vermutlich ein Jahrgang sein der Nationalmannschaft, die dann herausragende Erfolge hat.
So sieht das Lutz Vossebein von der Hochschule Niederrhein. Und er wird uns in dieser halben Stunde auch nochmal erklären, was ein Trikot eigentlich alles können muss, außer gut auszusehen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Aufmarsch, Gelöbnis, Musik, Abmarsch. Und das ist dann auch mal genug Dramaturgie für heute beim öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr vorm Reichstag. Und dazwischen Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die Bundeswehr ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir ein feierliches Gelöbnis an diesem Ort, an eben diesem Ort abhalten.
Die Verteidigungsministerin will die Truppe wieder sichtbar machen. Und das war eben auch der Grund dafür, dieses Gelöbnis heute öffentlich zu machen. Nicht nur vor dem Reichstag, sondern auch in anderen deutschen Städten. Ob und warum das wichtig ist, das kann euch Klaus Remme sagen aus unserem Hauptstadtstudio. Klaus, wie ist denn dieses Gelöbnis heute überhaupt abgelaufen?
Naja, was ja schon mal ganz wesentlich ist, ist das Setting. Ja, als ich hier heute Morgen ins Regierungsviertel reinfuhr, da sah ich schon diese Sicherheitsvorkehrungen, weiträumige Absperrungen und der Aufmarsch der 400 Rekruten oder Rekrutinnen, es waren ja Männer und Frauen, der vollzog sich dann im Laufe des Vormittags. Es gab Ansprachen, es gab Musikstücke. Dieses Programm, das ist eigentlich für diejenigen, die so ein Gelöbnis schon einmal erlebt haben, doch im Wesentlichen immer das Gleiche. Annegret Kramp-Karrenbauer hat noch einmal begründet, warum ihr diese Initiative, mehr öffentliche Gelöbnisse in die Gesellschaft zu holen, so wichtig ist. Eben nach der Abschaffung der Wehrpflicht, die Präsenz der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft und dann Wolfgang Schäuble als Hauptredner.
Also Kramp-Karrenbauer möchte gerne, dass die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, denn sie sagt, da gehört sie hin. Wie will sie das denn erreichen?
Na, da es nun durch die Wehrpflicht nicht mehr geht, denn das war ja früher praktisch eine Art Selbstläufer, ein Garant. Ja, da waren Hunderttausende von Wehrpflichtigen überall im Land in den Kasernen während der Woche von Montag bis Freitag. Die kamen am Wochenende nach Hause und dann wurde geredet mit den Eltern, mit den Freunden. Nicht immer gut über die Bundeswehr, aber sie war einfach präsent. Das ist jetzt nicht mehr so. Kramp-Karrenbauer spricht von einer Entwöhnung der Gesellschaft gegenüber der Bundeswehr. Und dann sind es eben Veranstaltungen wie diese, dass wir Bilder sehen, dass wir Töne hören, wie zum Beispiel auch die Eidesformel, die ja ungewohnt klingt für unsere Ohren, die dem Militärischen doch häufig skeptisch gegenüberstehen. Das muss aus ihrer Sicht Normalität werden.
Jetzt kann man ja diese Art, ich nenne es jetzt mal Treueschwur gegenüber einem Staat, ja durchaus anachronistisch finden oder vielleicht auch aus der Zeit gefallen, vielleicht auch ein bisschen befremdlich. Wie bewertest du das?
Wolfgang Schäuble hat das als Hauptredner heute noch einmal klar gemacht. Das ist eben ein Beruf wie kein anderer, weil es sehr, sehr schnell um Leben und Tod gehen kann. Schäuble sagte, ja, wir sind natürlich als Bundeswehr mit dem Verteidigungsauftrag streng verbunden, aber
es gibt Situationen, in denen es nicht anders geht, in denen robuste, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind, in denen Gewalt mit Gewalt beendet werden muss. Den Frieden zu wahren oder ihn zu schaffen, es ist nicht kostenlos. Es hat übrigens auch einen moralischen Preis.
So, und wenn du mich jetzt fragst, wie stehe ich diesem Ritual gegenüber, dann muss ich sagen, mir passt vieles an Ritualen auch in anderen Großorganisationen nicht. Traditionen der katholischen Kirche, die ich hinterfrage, die mir wenig sagen, die aber trotzdem einen Bezug zu sehr, sehr viel Vergangenheit haben. Die Bundeswehr hat gezeigt in den letzten Jahren, dass sie mit dem Thema Tradition bewusst umgeht. Im vergangenen Jahr ein neuer Traditionserlass mit klaren Grenzen gegenüber der Wehrmacht. Mhm. Und insofern habe ich Verständnis dafür, dass den Soldaten so etwas wichtig ist.
Öffentliche Gelöbnisse von Soldaten und Soldatinnen gab es heute einige. Infos habe ich mir geholt von Klaus Remme, unser Korrespondent in Berlin. Eine, die heute auch dabei gewesen ist in Berlin, ist die Soldatin Nariman Hamuti-Reinke. Sie ist Offizierin und Sicherheitsbeauftragte der Bundeswehr. Schönen guten Abend, Frau Hamuti.
Schönen guten Abend.
Frau Hamuti, Sie sind extra von Hannover aus nach Berlin gefahren, um eben dabei zu sein bei diesem öffentlichen Gelöbnis heute vorm Reichstag. Warum war Ihnen das wichtig?
Weil es ein großes Zeichen ist für die Anerkennung der Kameraden und Kameradinnen. Heute ist 64 Jahre Bundeswehr, Gründungstag, sozusagen Gründungsgeburtstag. Und die 400 Rekruten und Rekrutinnen, das ist natürlich für die was ganz Besonderes. Vor dem Parlament, wir sind eine Parlamentsarmee, ihr Gelöbnis, ihren Eid zu leisten.
Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja etwas dabei gedacht, dass sie das dort so, ich sag jetzt mal, inszeniert. Sie will nämlich durch dieses öffentliche Gelöbnis die Bundeswehr wieder sichtbarer machen. Ist das notwendig aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich. Also es ist vollkommen notwendig. Wir sind seit 10 Jahren etwas auch von der Bildfläche verschwunden. Wir sind aber auch eine Parlamentsarmee. Diese Gleichgültigkeit oder Ablehnung, diese pauschale Ablehnung, ist hier fehl am Platz. Wir sind eine Armee der Einheit und die Bundeswehr gehört damit auch in die Mitte der Gesellschaft.
Aber wie erleben Sie diese Ablehnung? Also erleben Sie das tatsächlich auch im Alltag oder woran machen Sie das fest?
Ich erlebe das tatsächlich im Alltag. Warum bist du Soldatin? Das bringt doch nichts. Wir brauchen keine Soldaten, wir brauchen keine Bundeswehr. Ihr seid alles Mörder, Faschisten. Also man hat mich auch mal als Faschistin beschimpft oder Soldatenschwein. Ja, wir leben seit über 70 Jahren im Frieden, aber es braucht auch eine Armee, damit wir auch in Frieden leben können.
So ähnlich hat das heute Herr Schäuble ja auch nochmal formuliert. Er hat heute auch gesprochen in Berlin. Wenn Sie solche Vorwürfe bekommen, bekommen Sie die aus dem Freundeskreis? Passiert sowas öffentlich? Wie reagieren Sie denn darauf?
Aus dem Freundeskreis bekomme ich diese Vorwürfe nicht. Meine Freunde kennen mich, sie wissen, wofür ich stehe und dass die Bundeswehr auch wichtig ist, das, was wir tun. Aus der Öffentlichkeit, eine sehr lange Zeit hat mich das sehr persönlich betroffen gemacht. Mittlerweile lasse ich das aber auch nicht mehr auf die Beziehungsebene oder auf die Gefühlsebene zu. Es ist für mich leider auch Teil meines Alltages. Aber ich meine, ganz ehrlich, es ist doch schön, dass jeder seine Meinung so frei äußern darf. Ich kenne andere Länder, in denen ich im Einsatz war, wo es nicht so der Fall ist.
Aber dieses Thema Anerkennung scheint Sie ja doch zu beschäftigen. Sie haben heute Morgen getwittert, nur ein wenig mehr Anerkennung. Warum ist das so schwer? Was ist das? Ist das eine Beschwerde? Ist das eine Aufforderung? Ist es vielleicht beides?
Eine Beschwerde würde ich jetzt eher nicht sagen. Es ist eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung, sich mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen, sich mit Soldaten und Soldatinnen zu beschäftigen. Wir sind Kameraden. Bei uns zählt nicht die Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung oder Identität. Wir halten zusammen. Das ist ein Wert, diese Kameradschaft, die wir haben, der Gesellschaft gerade in jetziger Zeit sehr stark fehlt.
Sie gehen ja sogar so weit, also ich finde, das ist schon ein Statement. Sie sagen, für Sie ist es die höchste Form der Integration, dass Sie in der Bundeswehr dienen und bereit sind, für Deutschland zu sterben. Also Ihre Eltern, Ihre Herkunft liegt in Marokko. Das muss man an dieser Stelle noch dazu sagen, sonst versteht man das vielleicht nicht. Wenn Sie das so formulieren, erwarten Sie dafür eine Gegenleistung, also dass die Bevölkerung die Bundeswehr als etwas Positives wahrnimmt?
Ich erwarte davon eigentlich nichts. Ich erwarte, dass man endlich davon absieht, Stereotypendenken zu betreiben. Ich bin Deutsche, meine Herkunft ist in Hannover, die Herkunft meiner Eltern ist in Marokko, um sie kurz mal zu korrigieren.
Ja, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt.
Große Kritik zu üben. Ja. Ich gehöre genauso wie meine Kameraden und Kameradinnen in die Mitte der Gesellschaft. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich leiste was. Man muss nicht unbedingt zur Bundeswehr gehen, um was für die Gesellschaft zu leisten. Das muss man nicht. Aber erstmal diese ganze Diskriminierung. Entweder diskriminiert man jemanden wegen seiner Herkunft, sexueller Orientierung, Identität, Religion oder wegen seines Berufes. Ich habe natürlich jetzt mit meiner Bandbreite einiges abgedeckt. Ich erwarte eigentlich nur anerkannt zu werden für das, was ich bin, für das, was meine Kameraden sind und für das, was sie leisten.
Nariman Hammouti war heute dabei beim öffentlichen Gelöbnis der Rekruten und Rekrutinnen in Berlin vom Reichstag. Nariman Hammouti ist Offizierin und Sicherheitsbeauftragte der Bundeswehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Burnout, das gibt es auch in der Politik und deshalb hat sich die wahrscheinlich bekannteste Politikerin der Partei Die Linke auch aus der ersten Reihe zurückgezogen, Sarah Wagenknecht. Im März hatte sie ja angekündigt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nach 4 Jahren nicht wieder für das Amt der linken Fraktionsvorsitzenden antritt.
Es war einfach eine sehr anstrengende Zeit. Es war eine, die mir auch wirklich an die Substanz gegangen ist und daraus ist diese Entscheidung resultiert.
Und heute ist gewählt worden bei der Linkspartei Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wer ist denn die Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht geworden?
Eine bisher eher unbekannte Politikerin, Amira Mohamed Ali, hat sich durchgesetzt. Sie wird die linken Fraktion im Bundestag in Zukunft führen, zusammen mit dem Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch, der nach 4 Jahren auf dem Posten wiedergewählt worden ist heute.
Dietmar Bartsch kennt man schon. Sprechen wir über die Neue. Wer ist Amira Mohamed Ali?
Sie ist Rechtsanwältin, 39 Jahre alt und erst seit 2 Jahren im Bundestag. Man könnte Amira Mohamed Ali also als Newcomerin bezeichnen. Vielleicht eine Zahl, die das verdeutlicht. Bei Twitter hatte sie bisher gut 800 Follower gehabt. Vorgängerin Sarah Wagenknecht hat über 400.000. Amira Mohamed Ali ist gebürtige Hamburgerin und vertritt im Parlament den Wahlkreis Oldenburg-Ammerland in Niedersachsen. Ihr Vater ist Ägypter, ihre Mutter ist Deutsche.
Wofür steht sie politisch?
Also sie wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Mohamed Ali ist bisher Sprecherin der linken Fraktion für Verbraucher und Tierschutz. Sie setzt sich unter anderem für Verbraucherrechte und gegen die Intensivtierhaltung ein. Ihre Kandidatur hat sie so begründet. Amira Mohamed Ali sprach von einem unsäglichen Rechtsruck, wachsendem Antisemitismus und Rassismus. Da müsse die Linke deutlich machen, auf welcher Seite sie steht. Es sei wichtig, dass persönlich Betroffene wie sie selbst politische Führungsverantwortung übernehmen.
Die neue Fraktionsvorsitzende kommt, nachdem die Linkspartei in letzter Zeit ja dann doch einige Probleme hatte. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, direkt so ein wichtiges Amt zu übernehmen, oder?
Ja, glaube ich auch. Da, wo die Linke bisher so immer stark war im Osten Deutschlands, da gab es zum Teil herbe Verluste bei Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Eine Ausnahme war jetzt Thüringen, da hat die Linke dazu gewonnen. Das lag aber wohl nicht so sehr an der Partei selbst, sondern daran, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken sehr beliebt ist. Und dann kommt noch dazu, dass es in der Partei immer wieder Streit gibt. Und damit sind wir dann auch wieder bei der bisherigen Fraktionschefin Sarah Wagenknecht.
Die sich ja auch wegen dieser Streitereien aus der ersten Reihe zurückgezogen hat, ne?
Genau, Wagenknecht gibt den Streitereien innerhalb der Partei die Schuld an ihrem Burnout, vor allem mit Parteichefin Katja Kipping. Ist Wagenknecht immer öfter aneinander geraten? Für Kipping selbst war das heute wohl kein guter Tag, denn Mohamed Ali hatte ja auch eine Gegenkandidatin, Karen Ley, und die gilt als Vertraute von Kipping und hat eben knapp den Kürzeren gezogen.
Kann man schon sagen, was der Rückzug von Sarah Wagenknecht eigentlich für die Linke bedeutet?
Die Partei verliert auf jeden Fall einen ihrer bekanntesten Köpfe, auch wenn Wagenknecht sagt, dass sie weiter Politik machen will, ihr Bundestagsmandat behalten will. Aber sie steht eben nicht mehr ganz vorne. Vielleicht bringt der Rückzug von Sarah Wagenknecht ja auch etwas mehr Ruhe in die Partei. Denn es war auch so, dass Wagenknecht selbst für Konflikte gesorgt hat. Zum Beispiel hat sie im letzten Jahr die linke Sammlungsbewegung Aufstehen gegründet. Viele in der Linkspartei sahen darin einen Versuch, die Partei zu spalten. Genau das Gegenteil, das ist jetzt das Ziel der neuen Fraktionschefin Amira Mohamed Ali.
Ich möchte mit jeder und jedem reden, ich möchte jede und jeden einbinden und ich glaube, dass mir das gelingen wird.
Ein Einschnitt bei der Linken. Sarah Wagenknecht ist nicht mehr Fraktionsvorsitzende. Neben Dietmar Bartsch hat es Amira Mohamed Ali an die Spitze der linken Fraktion geschafft. Infos dazu habt ihr bekommen von Peter Neuhaus aus der Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Bilderbuchbürgerin oder ein Bilderbuchbürger hält sich an Gesetze, zahlt regelmäßig Steuern, trennt den Müll und lebt ansonsten unauffällig vor sich hin. Das Gegenteil von so einem Bilderbuchbürger ist ein Mensch, der sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hat. Und dazu gehören eben auch deutsche Staatsbürger. Und die will die Bundesregierung am liebsten nicht mehr im Land haben. Wir haben gestern ja schon im Update darüber berichtet, die Türkei macht jetzt Druck und will mehrere deutsche mutmaßliche IS-Anhänger aus der Türkei und aus Syrien nach Deutschland zurückschicken. Wer da kommt, ob wir uns eventuell Sorgen machen müssen, ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg hat die Antworten. Michael, wir sagen ja mutmaßliche IS-Anhänger, weil nicht in jedem Fall ist das eben so klar. Wie und wann überprüfen das denn die deutschen Behörden jetzt?
Also in den allermeisten Fällen haben wir es mit Leuten zu tun, die den deutschen Behörden bekannt sind, als Personen, die von Deutschland aus zum IS ausgereist sind. Die allermeisten von denen werden bereits als Gefährder geführt, aber eben solche, die im Ausland sind. Das heißt, sie haben den deutschen Sicherheitsbehörden bisher nicht so viel Arbeit gemacht, weil sie eben nicht im Land waren. Aber man hat einen ziemlich guten Überblick, um wen es sich da handelt. Und aber solange kein deutsches Gericht die wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt hat, muss man eigentlich nach wie vor eben auch von mutmaßlichen IS-Anhängern sprechen.
Und trifft das die Bundesregierung jetzt unvorbereitet? Also, dass da Leute zurückgeschickt werden, weil dass es die gibt und dass wir uns irgendwann damit auseinandersetzen müssen, das war ja schon länger klar.
Ja, so ist das. Und insofern trifft sie das auch nicht unerwartet. Ganz im Gegenteil, wir schleppen das Problem nun schon seit geraumer Zeit mit uns rum. Und besonders virulent ist es halt seit dem Zeitpunkt, seitdem der IS sein Territorium verloren hat, das er sich zwischenzeitlich unterworfen hatte. Und diese Leute entweder in kurdischen Gefangenenlagern sitzen oder irgendwo da in der Gegend vor sich hin vagabundieren. Und leider hat die Bundesregierung meines Erachtens aber eben den Zeitpunkt verpasst, diese Leute geordnet nach Deutschland zurückzuholen. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben durch den türkischen Einmarsch in Syrien diese Lager zum Teil eben von den IS-Anhängern wieder verlassen werden können, dass die fliehen können und diese ganze Situation ins Rutschen gerät und die Türken eben jetzt auch sagen, wir schicken euch Leute zurück. Das hätte man meines Erachtens zu einem frühen Zeitpunkt etwas geordneter über die Bühne bringen können.
Heute hat es in Offenbach eine Razzia gegeben. Drei mutmaßliche IS-Anhänger sind festgenommen worden. Sie sollen einen Anschlag geplant haben. Also man sollte ja eigentlich meinen, mit denen, die dem IS anhängen, die eh schon hier in Deutschland sind, haben wir ja eigentlich schon genug zu tun. Wie schätzt du das ein? Haben wir überhaupt genug Kapazitäten, um jetzt eben noch zusätzlich Leute im Blick zu behalten?
Also grundsätzlich muss man sagen, natürlich, jeder Islamist, dem man Anschläge zutraut, und das sind nun mal die Leute, die zum IS gegangen sind, der bedeutet ein gewisses Risiko, der macht den Sicherheitsbehörden Arbeit. Aber eins muss man eben auch sagen, die Leute, wenn sie zu uns kommen, werden entweder direkt in Haft genommen, weil es einen Haftbefehl schon gibt, oder aber sie werden beobachtet. Die sind den Sicherheitsbehörden alle bekannt. Das heißt, sie sind alle auf dem Radar und werden dann mit mehr oder weniger Aufwand eben ins Visier genommen. Das sind eigentlich nicht diejenigen, die den Sicherheitsbehörden aktuell Sorgen machen, sondern eher diejenigen, die im stillen Kämmerlein sich radikalisieren, wo man es nicht mitbekommt, die dann mit einfachen Mitteln einen Anschlag realisieren. Und das ist das, was die Hauptsorge der Sicherheitsbehörden ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die Rückkehrer, das ist beherrschbar, da gibt es eigentlich keinen Anlass für Hysterie.
Danke für deine Einschätzung, Michael. Also die Türkei, habt ihr ja schon mitbekommen, schickt mehrere deutsche inhaftierte mutmaßliche IS-Anhänger aus der Türkei und Syrien zurück nach Deutschland. Wer da kommt, ob wir uns Sorgen machen müssen, hat euch Michael Götschenberg erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also, es ist klassisch weiß, das kennen wir schon. Jetzt dünne schwarze Streifen, die waagerecht sind, ein schwarzer Rundkragen und so schwarze rot-goldene Bündchen an den Ärmeln. So sieht's aus, das neue Trikot der Fußballnationalmannschaft. Und mit dem wollen die Spieler ja im kommenden Jahr den EM-Titel holen. Wobei, das wissen wir ja alle, ne, dafür braucht man natürlich mehr als nur neu designtes Trikot. Ganz unwichtig ist der Look auf der anderen Seite trotzdem nicht, worauf es ankommt beim Trikot. Ich habe mal nachgefragt bei Lutz Vossebein von der Hochschule Niederrhein. Herr Vossebein, was macht ein gutes Fußballtrikot aus?
Also da würde ich erstmal differenzieren. Ist es das Trikot, was ich jetzt bewerte, was die Mannschaft trägt, während sie spielt auf dem Platz, oder eben ein Fan-Trikot, das ich mir kaufe, um es vielleicht bei mehreren Spielen oder Events anzuziehen?
Vielleicht können wir mal bei der Mannschaft anfangen.
Also generell würde ich sagen, dass es leicht sein sollte und bequem, gut zu tragen. Also dass es nicht zwickt oder reibt, dass ich mir irgendwelche wunden Stellen hole. Und es sollte ganz gut den Flüssigkeitstransport bewerkstelligen und möglichst schnell dann auch wieder trocknen.
Das sind jetzt so sehr funktionale Dinge. Würden Sie denn auch sagen, das Design ist mindestens genauso wichtig wie das, was jetzt das T-Shirt leisten soll?
Also natürlich spielt das Design eine Rolle, aber ich glaube, die Funktionalität für die Spieler auf dem Platz ist ein bisschen wichtiger. Die müssen wirklich gut damit spielen können. Und wenn man diese Funktionalität dann umsetzen kann mit einem entsprechend schönen Design, ist das völlig in Ordnung und auch nochmal ein Add-on.
Dann hat man ein Tipptopp-Ergebnis. Okay, Sie haben eben noch gesagt, man muss eben unterscheiden. Also die Trikots, die die Mannschaften tragen, aber eben auch die Trikots, die die Fans kaufen sollen. Oder nicht sollen, können natürlich, vielleicht auch beides.
Ja.
Wo sagen Sie denn da, wo liegt da so der Schwerpunkt oder was macht da ein gutes Fan-Trikot aus?
Ja, also wir testen an der Hochschule Niederrhein ja in der öffentlichen Prüfstelle auch schon mal Fußballtrikots, auch schon mal die der Nationalmannschaft. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch gemacht. Also klassische physikalische Tests und Waschtests und so weiter. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es schon so ein bisschen differenziert oder Differenzierung gibt zwischen Fan-Trikot und Spielertrikot. Das heißt, die Spielertrikots, die müssen im Prinzip einmal getragen ihren Job erfüllen. Und man kann sicherlich auch an Material sparen, um es noch leichter zu machen, während der Fan vielleicht das Trikot auch mal nach einer Bierschlacht oder einer Currywurst, die Flecken hinterlässt, waschen möchte und das vielleicht auch ein paar Jahre sogar tragen und waschen möchte. Und dann muss es einer, ja, ich sag mal, höherwertigen Qualität entsprechen. Es kann ein bisschen mehr Material verwendet werden, es kann dann ein bisschen reißfester werden dadurch und eben auch gut waschbar, sodass ich eben lange was davon habe.
Herr Vossebein, da müssen wir natürlich nochmal sprechen über das neue Design der Trikots der Herrenfußball-Nationalmannschaft. Also das ist wie immer weiß, hat aber jetzt so dünne Streifen.
Ja.
Meine erste Assoziation war, könnte auch so ein Schlafanzug-Oberteil sein. Wie finden Sie es vom Designaspekt her?
Nee, das weiß ich nicht. Ne? Ich meine, Längsstreifen und Querstreifen nimmt man ja schon manchmal als Design. Und ich finde das in Ordnung. Ich glaube, also markant ist es natürlich durch das Logo des Herstellers, das man mittlerweile gewohnt ist, vor allen Dingen auch um die 4 Weltmeistertitel, die man da drauf über dem Adler abgebildet hat. So, ich glaube, das ist erstmal der Augenfänger. Und haben an den Ärmeln noch so ein bisschen die Deutschlandflagge mit Schwarz-Rot-Gold simuliert. Und wenn man das so als gesamtes Bild sieht, ich kann damit nicht Schlafanzug assoziieren. Ich finde es okay, aber ich, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch nicht der Richtige, weil ich es natürlich sehr funktional und technisch sehe, weil ja so ein Trikot auch einen Job erfüllen muss. Ne?
Ja, das genau. Und es ist ja auch Ihr Job, das so zu beurteilen. Von daher völlig in Ordnung. Wann wird denn ein Trikot zur Legende? Gibt es das überhaupt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Trikot gibt, das zur Legende wird, sondern es wird vermutlich ein Jahrgang sein der Nationalmannschaft, die dann herausragende Erfolge hat. Ich glaube, wenn die Italiener ein maßgeschneidertes Supertrikot anziehen, wenn man dann in der ersten Runde oder in der Vorrunde ausscheidet, dann kann dieses tolle Supertrikot nicht zur Legende werden. Wenn man jetzt ein Trikot hat, was nicht so schön ist, was vielleicht sehr schlicht gehalten ist und schlabbrig aussieht am Körper und die Mannschaft schafft es mit spannenden Spielen bis ins Finale und wird dann sogar noch Weltmeister, dann würde ich sagen, speichert man dieses Bild der WM und bis zum Finale auch so ab und würde dann sagen, dass es vielleicht ein Erfolgstrikot ist, also mehr am Erfolg als am Aussehen.
Ja, also man muss schon irgendwie auch vernünftig spielen. Ein T-Shirt kann natürlich dabei helfen, schön funktional zu sein, damit man nicht so dolle schwitzt und alles. Aber es schadet auch nichts, wenn es gut aussieht. Hat uns alles erklärt hier im Update Herr Vossebein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also bei mir ist es ja Aufstehen, ne?
Wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich
Aufstehen von Seed. Seit ich vor, ich glaube, es ist jetzt 3 Wochen her, auf dem Seed-Konzert in Köln gewesen bin, habe ich ohne Quatsch dieses Lied im Kopf. Also es ist wirklich der hartnäckigste Ohrwurm, den ich seit Ewigkeiten habe. Ich glaube, so lange ist noch keiner geblieben. Und wann schafft ein Song das, dass er uns in den Kopf kriecht und überhaupt nicht mehr rausgehen möchte? Das wollte ein internationales Team von Forschenden am Max-Planck-Institut in Leipzig rausfinden. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich die Ergebnisse angeschaut und auch mit euch gesprochen, denn dass sich ein Song ins Hirn einbrennt, das kennt ja wohl jeder. Was braucht denn ein guter Song?
And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I... Und so weiter und so fort. Das bleibt drin im Kopf.
Aber warum bleibt das im Kopf? Warum werden Ohrwürmer zu Ohrwürmern? Weil sie besonders einfach sind?
Boah, das schlimmste Beispiel für mich ist dieses Bowser, was du Liebe nennst. Das hörst du einmal und geht den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf.
Das ist auch von einem Kinderlied irgendwie, oder?
Ja, doch, ist tatsächlich. Es ist, hört sich an wie so ein La 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 la. Also so Jazz ist leider nie ein Ohrwurm und klassische Musik auch nicht.
Learning Nummer 1, damit uns Musik gefällt, muss sie einen gewissen Grad an Einfachheit haben. Learning Nummer 2, Bowsers, was du Liebe nennst, klingt tatsächlich wie ein Kinderlied.
Mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es.
If that person can't hold down, you'll still be the sweetest little baby in town.
Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es.
Die Forschung allerdings sagt, einfach nur einfach macht ein Lied noch nicht zum Hit. Professor Stefan Kölsch, Musikpsychologe von der Universität Bergen, hat das untersucht. Einfach soll Popmusik schon sein, aber sie muss auch einen gewissen Twist haben.
Erfolgreiche Popmusik ist eben nicht nur erwartbar, sondern findet genau die richtige Balance dazwischen, eine Erwartung zu schaffen und die dann im richtigen Moment aber auch nicht zu erfüllen. Ich mag ja besonders gerne von Elton John Yellow Brick Road. Da gibt es diese Stelle, wo er anfängt mit.
Ja, hier hat Professor Kölsch uns was vorgesungen, diese Stelle aber nicht fürs Radio freigegeben.
Bitte nicht, meine Studenten lachen immer, wenn ich es probiere, ihnen sowas vorzusingen.
Also anders.
Elton John, Yellow Brick Road, da gibt es diese Stelle, wo er anfängt mit. Da haben wir genau so eine Situation, wo erst eine sogenannte Kadenz vorbereitet wird, wo wir am Schluss das tonale Zentrum, die sogenannte Tonika, erwarten und dann aber ein Akkord auf einer anderen Tonart kommt. Und das geht dann 4 Takte lang so und dann geht es zurück zur Ausgangstonart.
Einfache Melodie, aber mit Überraschungsmoment. Das ist das Grundrezept für einen guten Song, sagt Stefan Kölsch. Er hat zusammen mit Neurowissenschaftlern am Max-Planck-Institut in Leipzig geforscht. Probanden wurden Musikbeispiele vorgespielt. Das hier ist eine verfremdete Version von ABBAs Knowing You, Knowing Me. Es sind die Originalakkorde, aber alle sind gleich lang, damit niemand beeinflusst wird, weil er ABBA zum Beispiel nicht mag. Nach jedem Akkord musste nämlich angegeben werden, wie angenehm er empfunden wurde. Dabei kam raus, wenn eigentlich ein erwartbarer Akkord bevorstand, fanden es die Probanden besonders angenehm, wenn etwas Unerwartetes kam.
Na gut, wir haben ja alle ein gewisses Wissen von Musik, Musik, die wir oft hören. Bei Klassikern ist es ja klassische Musik. Da wissen wir zum Beispiel nicht nur, wann die nächste Note zu erwarten ist, mit einem gelungenen Beat kommt sie dann gerade nicht, sondern auch wie die Melodie weitergeht und wie die nächste Harmonie weitergeht, also wie der nächste Akkord weitergeht. Und damit spielen die Komponisten und die Produzenten von Musik, nämlich dadurch, dass wenn wir diese Orientierung haben und sagen, aha, jetzt kann ich mir denken, was als nächstes kommt, finden wir es angenehm, wenn wir dann ein bisschen an der Nase herumgeführt werden.
Kindermusik ist da übrigens genial drin. Deshalb bedienen sich Künstler wie Bowser ja auch gerne am erfolgreichen Schema. Einfach, dann Überraschung, aber nicht zu viel. Beispiel gefällig?
Baby Shock und all sowas. Also ich bin Baby Shock, du 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 du. Ja, ne?
Selbst bei den Vier-Akkorde-Songs ist es ja oft so, dass es so etwas Bridge zum Beispiel gibt, wo es dann doch nochmal in eine andere Tonart geht und wir eben doch nicht nur mit vier Akkorden machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.